D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Ich bin Karline Thüroff und ich hoffe sehr, wir müssen uns heute nicht streiten. Ich sag's gleich mal vorweg am besten, ich bin ein ziemlich friedliebender Mensch. Ich fühle mich tatsächlich am wohlsten, wenn sich alle lieb haben. Diskutieren, das tue ich manchmal natürlich gerne, eine Meinung habe ich auch. Aber streiten, das hasse ich. Dabei verstehe ich schon auch, warum Leute sich ärgern und manchmal einen Streit vom Zaun brechen. Til Schweiger zum Beispiel, der neulich auf seiner Facebook-Seite gepostet hat, Zitat, ihr seid zum Kotzen, wirklich, verpisst euch von meiner Seite, empathieloses Pack. Dieser Kommentar von Til Schweiger, der kam nicht aus dem Nichts. Er hatte da einen Spendenaufruf gepostet bei Facebook für Flüchtlinge. Daraufhin gab es dann allerdings echt krasse ausländerfeindliche Kommentare und bei denen musste er vielleicht einfach mal laut werden. Überhaupt ist Streiten ja wichtig. Ohne Streit geht's nicht und deswegen lernen wir heute hier in der Redaktionskonferenz richtig zu streiten. In diesem Sinne wünsche ich einen friedlichen Mittwochabend. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Wir sprechen übers Streiten heute und das Netz, das kann man zwar nicht riechen eigentlich, trotzdem habe ich das Gefühl, stinkt es da manchmal ganz schön nach ranzigem Pommesfett und kaltem Zigarettenrauch. Facebook und Twitter zum Beispiel sind ja so Orte, da wird manchmal schlimmer gepöbelt als am Stammtisch in der abgehalfterten Eckkneipe nebenan. Und ein Beispiel dafür, ziemlich viel Gestunk gab es auch vor ein paar Tagen, nachdem sich Til Schweiger auf seiner Facebook-Seite für die Solidarität mit Flüchtlingen ausgesprochen hat. Als Reaktion gab es da dann unter anderem etliche rassistische Kommentare. Und Til Schweiger, der hat sich erstmal ganz Til Schweiger-like ausgekotzt und geschrieben, verpisst euch von meiner Seite, empathieloses Pack. Das Ganze dann auch noch schön garniert mit ein paar leidenschaftlichen Faust- und Zornes-Emojis. Nail Al-Saidi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion ist jetzt hier bei mir im Studio. Nail, dieser Zoff auf Til Schweigers Seite, der ist ja jetzt mittlerweile 11 Tage her. Wie hat sich das Ganze denn eigentlich bis jetzt noch weiterentwickelt?
Ja, ich habe gerade noch mal auf seine Seite geguckt bei Facebook. Über 8000 Kommentare haben sich da mittlerweile angesammelt, seit Til Schweiger dort sich in seinem Post ausgekotzt hat. Und ein paar Kommentare habe ich mir mal genauer angesehen. Also alle konnte ich mir gar nicht durchlesen, das ist einfach viel zu viel. Zumindest habe ich da so irgendwie so verstanden, dass dort viele Sympathie natürlich für Til Schweiger haben, verstehen seine Wut auf den Ausländerhass. Aber andere wiederum, die ärgern sich über seine Wortwahl oder auch seine Arroganz. Es gibt viele, die unterstützen ihn natürlich dabei, in seinem Engagement, den Flüchtlingen zu helfen. Und dann gibt es wiederum auch ganz viele, die argumentieren auch ziemlich perfide gegen Flüchtlinge, zum Beispiel damit, dass wir in Deutschland schon genug Straßenkinder hätten. Ja. Also es ist eine sehr gemischte Stimmung, eine sehr gemischte Diskussion bei ihm auf der Seite.
Hat sich Til Schweiger nach seinem Posting denn selber auch nochmal zu Wort gemeldet?
Also bei Facebook hat er sich nicht mehr ganz konkret in die Diskussion eingemischt. Stattdessen postet er weiter Videos und Artikel, die zum Thema passen, die sich mit der Situation von Flüchtlingen auseinandersetzen oder auch passende Zitate, zum Beispiel zum Thema Empathie und Nächstenliebe, wie das hier von Albert Einstein. Freude an der Freude und Leid am Leid der anderen, das sind die besten Führer der Menschen. Und dann hat er noch vor ein paar Tagen ein Fernsehinterview gegeben und hat dort unter anderem die plumpen Reality-Shows im Fernsehen dafür verantwortlich gemacht, dass die Menschen verroht seien. Verroht, ne? Heißt es doch so.
Verroht,
ne? Ja,
ich glaube verroht
sein, ja. Aber mit einem User hat er sich konkret angelegt. Der hatte neben seinem Hasskommentar kein Profilbild eingestellt. Und von ihm hat dann Til Schweiger verlangt, dass er, Zitat, seine dumme Fresse mal in seinem Profil zeigen soll.
Okay, wir reden ja jetzt heute hier in der Redaktionskonferenz über unsere Streitkultur, auch über die Art und Weise, wie man sich so digital im Netz streitet. Und dazu hast du uns jetzt auch noch ein paar andere prominente Beispiele mitgebracht.
Ja, zum Beispiel den Zank zwischen Dieter Nuhr und Jan Böhmermann vor knapp 3 Wochen.
Ja.
Wer es vergessen hat, hier nochmal die Kurzzusammenfassung. Dieter Nuhr hat auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise einen halblustigen Witz auf Kosten der Griechen gemacht und ihn dann auf Facebook veröffentlicht. Jan Böhmermann hat es gelesen und hat ihn dafür kritisiert und ihm dann unten drunter geschrieben, dass es scheint, dass die Alternative für Deutschland einen Bundesparteitag in seinem Kommentarbereich veranstaltet habe. Das fand Dieter Nuhr wohl nicht so lustig und hat dann den Kommentar von Jan Böhmermann einfach mal gelöscht.
Ja, das ist natürlich einfach, aber auch nicht so ganz die feine Art, oder?
Nee, im Gegenteil. Das war dann die perfekte Vorlage eigentlich für Jan Böhmermann. Da ging es erst richtig los. Er hat dann auf verschiedenen Kanälen und mit anderen Accounts dann weiterhin versucht, Kontakt aufzunehmen zu Dieter Nuhr. Hat den Ahnungslosen gespielt. Ah, wo ist denn nur mein Kommentar hin? Hat sich dann Sorgen gemacht, ob Dieter Nuhr vielleicht sein Facebook formatiert haben könnte. Oder, oh mein Gott, vielleicht hat ein Demagoge seine Seite gehackt.
Und was hat Dieter Nuhr dann gemacht?
Ja, nicht so viel. Also er hat da sehr unpersönlich drauf reagiert. Das Einzige, was er auf seiner Seite veröffentlicht hat, war das. Beleidigte, missgelaunte und miese Peter werden entfernt. Ich darf das, ich bin hier daheim. Pöbler dürfen zu Hause weiter pöbeln. Ja.
Ah.
Und seitdem gab es nichts mehr Neues von ihm zu hören. Ja, so kann man natürlich auch einen Streit beenden, einfach ignorieren.
Ja, oder vielleicht ist er auch nur verschoben worden und flammt nochmal auf, wenn
kann
die Sommerpause
sein.
Vorbei ist oder wenn Jan Böhmermann und Dieter Nuhr dann wieder vor der Kamera stehen.
Ja, ja. Und in der Zwischenzeit können wir uns nochmal mit frischem Beef zwischen zwei amerikanischen Musikern beschäftigen. Zwischen der Musikerin Rin Viva und der Rapperin Azealia Banks gab es
noch was. Azealia Banks, die legt sich ja, glaube ich, grundsätzlich mal gerne an. Worum ging es da?
Ja, gehört ja auch zum Kerngeschäft von einer Rapperin. Und zwar ging es um Körperbehaarung. Ja? Rin Viva hat auf ihrem Instagram-Account ein Bild von ihrem Achselhaar gepostet. Und die Message dazu war so sinngemäß, ja, ich will selber entscheiden, wie ich als Frau zu sein habe und was ist an Achselhaar schon unnatürlich.
Und das fand Azealia Banks dann nicht so prickelnd?
Genau, ja. Die hat sich dann ziemlich drüber aufgeregt. Und dass sich Rin Viva mit so einem Statement so in den Vordergrund spielt, besonders weil es doch, wenn es um Feminismus geht, da gibt es doch wesentlich wichtigere Themen, hat sie geschrieben. Und so Achselhaar in diesem Diskurs fand sie pupsig und auch ekelhaft. Und dann ist der Streit richtig emotional entglitten mit Kommentaren wie dieses Achselhaar schreit gerade nach, meine Pussy stinkt auch.
Oh weia, wie ging das dann weiter?
Ich hätte gedacht, da wäre jetzt dann ordentlich Feuer in dieser Diskussion oder im Streit gewesen, aber es ging dann ziemlich relaxed weiter. Am Ende haben sich die beiden dann so mehr oder weniger darauf geeinigt, dass jede so ekelhaft sein darf, wie sie ist. Also entweder mit Körperbehaarung oder mit einem hässlichen Kommentar.
Nein, also Idi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion hier mit Streits, die wir auch in der Öffentlichkeit mitverfolgen konnten, um herauszufinden, wie Streits überhaupt entstehen und wie wir sie auch wieder richtig lösen, habe ich heute eine Streitfachfrau, muss man sagen, hier im Studio. Andrea Wegner-Katzenstein war mal Rechtsanwältin, das hat ja auch irgendwie was mit Streit zu tun. Jetzt sind sie aber Mediatorin, das heißt, sie helfen Menschen dabei, Streits wieder zu schlichten. Hallo Frau Wegner-Katzenstein, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Thüroff.
Ja, Til Schweigers Post bei Facebook war ja mit Anlass für unsere Sendung. Er hat seine Facebook-Fans beschimpft, weil die rassistische Kommentare gepostet haben. Hat er da in Ihren Augen richtig reagiert?
Ich denke, er hat aus seiner Sicht richtig reagiert. Aber was da so im Netz stattfindet, unterscheidet sich dort deutlich von dem, was stattfindet, wenn sich Menschen gegenüber sitzen. Weil die Anonymität natürlich auch dazu verführt, sich richtig gehen zu lassen und das Ganze nochmal richtig eskalieren zu lassen.
Die Unterschiede, die es im Netz gibt beim Streiten und im echten Leben, wenn wir uns sehen, die werden wir später nochmal ausführlicher besprechen. Jetzt klären wir erstmal, wie Streits in unserem Leben überhaupt entstehen. Für mich ist ein Streit ja eine Situation, in der ja zwei Parteien unterschiedlicher Meinung sind, beide aber fest davon überzeugt sind, dass sie Recht haben und sich deswegen das dann auch einigermaßen lautstark sagen. Ist das auch Ihre Definition von Streit?
Ja. Jeder hat seine Position und hält sie für richtig und wichtig und möchte sie natürlich auch durchsetzen. Und das tut er auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt ja die offenen Streits, aber es gibt eben auch die Streits, die so schwelen, wobei man nicht weiß, was angenehmer ist. Aber ja, jeder glaubt, dass das, was er für richtig hält, er hat seine eigene Wahrnehmung. Und wir haben leider, jeder Mensch hat nur einen Teil der objektiven Wahrnehmung. Das heißt, er kann nur das wahrnehmen, was ihm persönlich möglich ist. Den Rest konstruiert und ergänzt er. Und das tut die andere Seite genauso.
Gibt es denn auch bestimmte Verhaltensweisen oder Charakterzüge bei Menschen, die Streits ganz besonders provozieren?
Ja, das sind zum einen mal die Beschwichtiger. Ja, die also immer so sagen, es ist doch alles gut. Das macht die andere Seite vielleicht enorm wütend, weil sie sich nicht gehört und nicht ernst genommen fühlt.
Mhm.
Das sind aber auch so ein bisschen die Besserwisser, die schon die Lösung so im Schlepptau haben. Und natürlich die Ankläger. Ja, also die im Grunde genommen immer den anderen dafür zuständig machen, dass es so ist, wie es ist. Also nicht so sehr auf sich selbst gucken.
Sie arbeiten ja jetzt als Mediatorin mit Menschen in ganz verschiedenen Situationen. Sie bieten Familienmediation an, Wirtschaftsmediation, aber auch Mediation unter Nachbarn zum Beispiel. Da wird ja auch sehr gerne gestritten, hört man, in der Schule, in der Politik, im öffentlichen Bereich. Was ist denn Ihre Erfahrung? Wo eskalieren Streits am schnellsten?
Da, wo Menschen sehr nah zusammen sind.
Also in Familien wahrscheinlich.
Es können Familien sein, es können auch Gesellschafterprobleme sein, was ja eine eheähnliche Beziehung ist. Es kann im Arbeitsleben sein, wenn man eng zusammenarbeitet. Und der angesprochene Nachbarstreit ist besonders heftig in der Regel, weil einen nichts verbindet, außer dass man zusammen wohnen muss oder nebeneinander wohnen muss. Das hat man auch bei Wohnungseigentum.
Und gibt es Unterschiede zwischen Streits unter Menschen, die sich wirklich gut und lange kennen und Menschen, die sich vielleicht noch vor gar nicht allzu langer Zeit kennengelernt haben?
Ja klar, weil man natürlich die Muster ein bisschen kennt. Also man ist verzahnt, das ist wie so ein Reißverschluss, was ineinander greift. Und man weiß schon, wo man den anderen erreichen kann, wenn man das möchte.
Wovon hängt es denn ab, wie gut ein Mensch mit Streit umgehen kann oder nicht?
Das hängt ein bisschen davon ab, was er für ein Konfliktverhalten erlernt hat. Das sind ganz unterschiedliche. Es gibt Mischformen. Also Konflikt oder Streit ist etwas, was Stress verursacht. Und das ist eigentlich eine ganz archaische Situation. So, das bedeutet Gefahr und man verhält sich auch ein bisschen so, als wenn man von dem großen Bären angegriffen wird. Das heißt, der eine hält sich die Ohren und die Augen zu und möchte nichts sehen, verharrt und ist starr. Der andere läuft weg und flieht eher und der Dritte greift vielleicht an.
Ja. Gibt es denn den typischen Verlauf eines Streits? Gibt es einen Auslöser, der meistens wieder zu erkennen ist?
Nein, das kann man nicht sagen. Also das ist das Schöne ja auch an meiner Arbeit, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Es gibt sicher eine Ursache, die muss man mal finden. Und dann gibt es den Anlass, der das fast zum Überlaufen bringt. Und es gibt eine Entwicklung, da gibt es ein Modell von Glasl, was ich sehr gut finde, das eben wie eine Treppe konzipiert ist. Man beginnt mit einer Debatte, mit einer Diskussion und wenn sich das nicht lösen lässt, dann geht diese Treppe immer weiter bergab. Man sucht Verbündete, das kennt man, Flurfunk, man versucht seine Position zu stärken und schlussendlich geht es wirklich darum, dem anderen zu schaden.
Und was muss dann passieren, dass sich ein Streit so verhärtet, dass man da alleine nicht mehr rausfindet und sich dann beispielsweise an Sie wendet als Mediatorin?
Das hängt vor allen Dingen mit gestörter Kommunikation zusammen. Die können nicht mehr miteinander reden. Man hört nur noch das, was man hören möchte und ordnet das sofort in bestimmte Schubladen ein. Man ist im Grunde blockiert.
Und wenn die Menschen dann zu Ihnen kommen, dann sind Sie ja meistens schon mittendrin in diesem Streit. Wie gehen Sie dann damit um? Also wie finden Sie raus, was war die Ursache, was war der Auslöser, was ist da überhaupt passiert?
Naja, ich bin ja kein Detektiv. Also ich finde das nicht raus, sondern die kommen erstmal zu mir. Und ich mache mir auch vorher möglichst kein Bild und nehme auch so mein eigenes Lebensskript raus. Das ist ganz wichtig, dass ich nicht von vornherein so eine Bewertung habe, was richtig, was falsch ist. Dann schildert jeder aus seiner Situation, was bis dahin passiert ist, warum sie da sind. Und dann versuchen wir herauszufinden gemeinsam, welche Interessen dahinter liegen. Das ist nämlich das Wichtige. Es geht nicht um die Position, sondern die wenigsten Leute werden gefragt, was ist dir wichtig? Was wünschst du dir? Was möchtest du haben? Und das ist das schlussendlich, was zu einer Lösung führt.
Sagt die Mediatorin Andrea Wegner-Katzenstein. Sie bleiben noch ein bisschen hier bei uns im Studio. Wir haben unsere Redaktionskonferenz heute Ihr seid zum Kotzen genannt. Nicht, weil wir euch nicht leiden können, im Gegenteil. Wir wollen aber über Streit sprechen heute und wir wollen lernen, besser zu streiten. Überhaupt streiten oder nicht streiten, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Typen. Die Streithähne auf der einen Seite, die keine Gelegenheit auslassen, sich mit anderen zu streiten und auf der anderen Seite die Harmoniesüchtigen, die Konflikt scheuen, denen es ja schon beim Gedanken an einen Streit ganz unwohl wird. Ich gehöre auch eher zu den Menschen, muss ich sagen, die sagen, Streiten macht keinen Spaß. Streiten ist aber wichtig. Das sagt auch der Kölner Psychologe Peter Groß. Hallo, Herr Groß.
Hallo.
Warum raten Sie uns denn, einem Streit nicht aus dem Weg zu gehen?
Weil Menschen unterschiedlich sind und Menschen, die zusammenkommen und damit man arbeiten oder Paare, niemals dieselben Ansichten permanent haben und auch nicht dieselben Bedürfnisse. Das heißt, man muss das kommunizieren. Und das ist in erster Linie ist der Streit eine Kommunikation. Die muss nicht aus dem Ruder laufen, aber wenn man es halt Streit nennt, vorher nennt man es Diskussion oder Austausch, dann ist es immer noch eine Kommunikation. Und ohne Kommunikation können Beziehungen und können Arbeitsbeziehungen auf die Dauer nicht auskommen.
Was würde denn passieren, wenn wir dieser Kommunikation und jetzt insbesondere der Kommunikation, die in Streits gipfeln kann, wenn wir der immer aus dem Weg gehen würden?
Na, wir erfahren nicht mehr die Konflikte oder die unterschiedlichen Meinungen und Ansichten des anderen oder der anderen. Und dadurch sind wir völlig ausgeliefert unserer Fantasie, die uns sagt, angeblich, was der andere denkt, was er meint, was er will. Aber die Fantasie ist selten korrekt. Und es findet keine Realitätsprüfung mehr statt.
Kann das am Ende auch seelischen Schaden auslösen?
Aber ja. Also das nennt man ja dann in sich reinfressen. Ne? Es ist ja nicht so, dass da nicht eigentlich ein Bedürfnis danach bestehen würde, sich auszudrücken. Aber die Angst steht dann davor, das Unangenehme, was Sie vorhin auch gesagt haben in der Anmoderation, dieses Gefühl, oh Gott, das wird wieder lange dauern, so weiter. Und wenn man also aber auf die Dauer immer wieder das unterdrückt, führt das auch zu psychosomatischen Störungen. Das heißt, der Körper sucht sich irgendeinen Ausweg, diese gespeicherten Energien, so könnte man es ausdrücken, in irgendeiner Weise loszuwerden und zu verarbeiten. Und das kann im schlimmsten Fall auch eine schlimme Krankheit sein.
Auf der anderen Seite gibt es ja Menschen, denen scheint es anscheinend überhaupt nicht schwer zu fallen, zu streiten. Da gibt es ja auch das schöne Wort streitsüchtig. Also kann man das auch ein bisschen übertreiben mit dem Streiten?
Absolut. Es ist also meiner Erfahrung nach, sag mal, diese unangenehmen Streits, die finden meistens oder sind uns unangenehmer, je weniger die Selbstwertschätzung der beteiligten Partner sind. Menschen, die in sich ruhen, die sich sicher sind ihres eigenen Wertes, sind auch sehr viel besser in der Lage, sachliche Auseinandersetzungen zu führen, fühlen sich nicht so schnell angegriffen, müssen sich nicht so schnell verteidigen oder Gegenangriffe starten.
Und warum passiert es so oft, dass Streite auch aus dem Ruder laufen? Also wenn man anderen beim Streiten zuschaut, dann hat man ja manchmal das Gefühl, diese Sache, über die eigentlich gestritten wird, steht gar nicht mehr im Vordergrund.
Nee, da geht es dann nur noch um Angriff und Verteidigung. Das ist ja das Schlimme. Es werden eigentlich keine Informationen mehr ausgetauscht über den ursprünglichen Gegenstand der Geschichte. Man vergisst den sozusagen. Je heftiger die Emotion ist, desto schwieriger wird es auch mit dem klaren Denken. Das ist leider mal so, übrigens auch in der Liebe. Und von daher ist dann geht es nur noch darum, ich fühle mich von dir oder von meinem Streitpartner quasi angegriffen und muss mich verteidigen und starte Gegenangriffe. Das ist in unserer Natur leider angelegt. Das dient ursprünglich dazu zur Lebenserhaltung und da kommt uns aber natürlich diese Programmierung, die wir drauf haben, wenn wir da nicht bewusst sind, nicht zugute, weil es dann nur noch Kampf ist.
Ist das das große Problem beim Streiten, die Emotionen, oder gibt es noch andere Herausforderungen?
Also das große Problem ist in der Tat die Emotionen. Und sobald die Emotionen da sind und sich die Position verhärten, nimmt auch die Anzahl der Fehlinterpretation dessen, was der andere gesagt hat, zu. Typischerweise ist es dann so, dass man sagt, ich habe doch genau gehört, dass du das und das gesagt hast. Der andere sagt, nee, das habe ich aber nicht gesagt. Das heißt, man projiziert dann unter dem Einfluss von Emotionen die eigenen Befürchtungen in die Aussagen des anderen rein und das gibt dann wieder noch Anlass zur Auseinandersetzung, zu Streit, weil der andere sich dann zu Unrecht beschuldigt fühlt, diesen Angriff gestartet zu haben. So läuft es häufig. Kennt jeder, der in einer Paarbeziehung lebt.
Absolut.
Ja. Und das, also dieses sich verhören, nicht mehr klar unterscheiden können zwischen meiner Fantasie und der Realität dessen, was tatsächlich gesagt wird. Ich gebe Ihnen mal noch ein kurzes Beispiel. Habe ich jetzt gerade gehabt mit der Klientin, die mir das erzählt hat. Da hat die dann in einem Streit gesagt, ich bin froh, wenn du mal nicht da bist. Man merke, wenn du mal nicht da bist. Sie meinte damit die Erleichterung, weil es dann keinen Streit gibt. Der Partner hat aber gehört, ich bin froh, wenn du für immer verschwindest. Und entsprechend hat er auch darauf reagiert. Das heißt, man drückt sich da natürlich auch nicht immer völlig klar aus. Ne? Und es ist verständlich, dass man froh ist, wenn man mal eine Zeit lang nicht streitet, wenn es in letzter Zeit häufig Streit gehabt hat. Ne? Das heißt, dass die Streitgefahr, die Streitgefährdung dadurch gleich null ist, weil der andere ja gar nicht da ist.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Ziel eines Streites eigentlich die Kommunikation an sich. Also es muss am Ende gar nicht die große Lösung stehen, der Kompromiss oder die eine Meinung, die beide teilen.
Ja, die Kunst besteht genau eben da drin, wenn es gut läuft, dann weiß man mehr über den anderen. Die Standpunkte müssen sich nicht annähern unbedingt bei einem Streit. Es muss nicht unbedingt ein Kompromiss stattfinden. Also ich will den Film sehen und du willst den Film sehen. Okay, dann wird irgendwann mal klar, da gibt es keinen Kompromiss. Und dann ist die einzige Lösung, dass der eine in seinen Film geht und der andere in seinen. Und das heißt, die Kommunikation, die Informationen, die fließen, das ist das Wesentliche beim Streit.
Sagt Peter Groß, er ist Diplompsychologe in Köln und hat uns hier erklärt, warum Streit wichtig ist. Vielen Dank, Herr Groß.
Aber gerne.
Wir sprechen übers Streiten und wir haben vorhin gehört von dem Psychologen Peter Groß, Streit muss sein, wer jedem Streit aus dem Weg geht, droht irgendwann zu platzen wie eine mit Frust gefüllte Wasserbombe. Wenn wir unsere Konflikte nur ansammeln und nicht austragen, dann kann das im schlimmsten Fall auch seelische Schäden verursachen. Und deswegen wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wie streiten wir richtig. Die Mediatorin Andrea Wegner-Katzenstein wird uns jetzt vielleicht eine kleine Anleitung geben. Frau Katzenstein, fangen wir mal vorne an. Wie fange ich das denn an, einen Streit zu klären? Was muss da passieren?
In meiner Rolle als Mediatorin, meinen Sie jetzt? Oder meinen Sie für jeden einzelnen Tipp?
Vielleicht erstmal für jeden einzelnen Tipp, wie Sie dann danach ins Spiel kommen. Darüber reden wir dann natürlich auch noch.
Ich würde erstmal einen Schritt zurückgehen und mich selbst dahingehend klären, meine ich jetzt die Person oder geht es hier um Problem? Das wird nämlich oft verknüpft. Also wenn man die Sache von den Menschen trennen kann, dann sieht das schon mal ganz anders aus. Dann ist es sicherlich sehr gut, wenn man bei sich bleibt auch, wenn man über seine Bedürfnisse, über seine Gefühle spricht und nicht den anderen
direkt angreift.
Das sind die
berühmten Ich-Botschaften, die man
genau,
auch senden soll.
Genau, das sind die sogenannten Ich-Botschaften, ja. Und wenn man auch Gefühle benennt, dass man sagt, dass es einem nicht gut geht oder dass man wütend ist und es nicht dann, das passiert nämlich auch schnell, zu so einem Pseudo-Gefühl kommen lässt, dass man sagt, mir geht's nicht gut, weil du zu spät gekommen bist, dann steht der andere schon wieder mit dem Rücken an der Wand. Das sind so die kleinen Nuancen.
Peter Groß hat uns gerade erzählt, dass das Zuhören auch verdammt wichtig ist. Also, dass man dem anderen lieber zuhört, bevor man selber deutet, was er mir vielleicht sagen will. Das ist aber ja meistens verdammt schwierig, wenn ich mich wahnsinnig ärgere. Wie komme ich denn dahin, dass ich gut zuhören kann?
Naja, das nur Zuhören ist mir auch ein bisschen zu wenig. Ich würde mir wünschen, es passiert mehr. Wir nennen das aktives Zuhören, indem ich nämlich das, was ich verstanden habe, mit meinen Worten formuliere. Sie haben das vorhin auch gemacht, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Es ist so eine Standardformulierung, das hilft, weil dann kann ich von der anderen Seite hören, ja, so habe ich es gesagt oder nein, ich meine das und das.
Was sind denn die größten Fehler beim Streiten, die wir machen können?
Ja, indem man den anderen verletzt, indem man im Grunde genommen ihn angreift. Das ist das Verhalten, was vorhin der Herr Groß auch gesagt hat, indem man ihn zuständig macht für etwas, was vielleicht auch bei einem selber liegt. Weil Streit ist ja oftmals das Ergebnis ungelöster Konflikte, entweder zwischen Beteiligten oder sogar in einem selbst. Ich habe einen stressigen Tag, ich bin überlastet, ich bin überfordert, mir geht's nicht gut. Ja.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die tatsächlich nicht gerne streiten. Würden Sie sagen, jeder kann streiten lernen?
Ich weiß nicht, ob er das muss. Also ich würde mir wünschen, jeder kann klären lernen und vernünftig kommunizieren miteinander. Ich weiß nicht, warum man sich vor allen Dingen lautstark auseinandersetzen muss.
Okay, Sie sagen eigentlich, brauchen wir keinen Streit, wir brauchen die Klärung.
Genau.
Dann wie lerne ich am besten, einen Streit zu klären?
Ja, ich habe es ja gesagt. Es ist zunächst mal wichtig, dass man erstmal, wenn man in so eine Situation gerät oder wenn man sie vielleicht sogar provoziert, weil einen irgendetwas geritten hat, auch das passiert ja, dass man denkt, was mache ich hier gerade, dass man dann nochmal so ein Stückchen zurücktritt, einmal tief durchatmet und überlegt, so, was will ich eigentlich sagen? Was hat der andere eigentlich verstanden? Ja, und auch wirklich über sich spricht, bei sich bleibt. Über Gefühle sprechen ist ganz schwer. Also ich sag mal so, Frauen können es noch ein bisschen besser als Männer, aber es ist wenn man ein bloßes Gefühl benennt, das macht große Schwierigkeiten. Wir fühlen alle, aber darüber sprechen ist schwierig.
Jetzt haben Sie mir gerade eben, als Sie wieder ins Studio kamen, gesagt, dass Sie eigentlich als Mediatorin, nicht als Streitschlichterin missverstanden werden wollen. Man stellt sich ja so vor, man geht dahin und man kommt zu Ihnen und Sie sagen einem dann, was richtig und was falsch ist. Das tun Sie aber nicht. Was steht denn für Sie am Ende eines Streits?
Die Lösung, aber die selbst erarbeitete Lösung. Also wir sind als Mediatoren allparteilich, das heißt, wir sind für beide da. Das unterscheidet mich eben auch in der Funktion, die ich als Anwältin hatte früher, als rein Interessenvertreterin. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man mit einem Vorschlag und einem Ratschlag wahrscheinlich eine Seite verliert. Das heißt, über die Interessenklärung herauszufinden, was ist den Beteiligten wichtig, was wollen die eigentlich, wie ticken die, kann man Lösungen entwickeln, aber das tun die Beteiligten selber.
Wie wichtig sind Entschuldigungen am Ende eines Streits?
Sehr wichtig. Sie sind auch häufig während des Gesprächsverlaufs. Man merkt das, dass da eine Entschuldigung vonnöten ist. Und wenn sie ernst gemeint ist und sagt, es tut mir wirklich leid, das ist sehr wichtig.
Gibt es noch andere Rituale, die es einfacher machen, danach wieder weiterzumachen, einen Neustart hinzulegen?
Das ist unterschiedlich, das möchte ich jetzt nicht so pauschal sagen, aber es ist auch nicht immer so. Die Lösung eines Streits muss auch nicht unbedingt bedeuten, dass man für immer und ewig Freunde bleibt. Die Lösung eines Streits kann auch bedeuten, dass man sagt, das brauche ich nicht. Es war eine gute Zeit, lass es uns lassen. Das passt nicht, das ist auch eine Lösung.
Sagt die Mediatorin Andrea Wegner-Katzenstein. Sie hat uns hier erklärt, ja, wie man am besten streitet oder noch besser, wie man am besten klärt. Und ja, ich finde ja, Streit macht wahnsinnig schlechte Laune und dafür muss ich selbst gar nicht am Streit beteiligt sein. Schon wenn ich andere beim Streiten beobachten muss, dann wird mir schnell ganz elend zumute, wenn die besten Freunde plötzlich anfangen, sich gegenseitig zu beschimpfen. Das ist grässlich. Aber auch wenn sich Wildfremde auf Facebook-Walls beleidigen, dann stehe ich dem oft ziemlich ratlos gegenüber. Dabei passiert es immer wieder. Ja, auch wir kennen das von unserer D-Radio Wissen Facebook-Seite, dass da viel diskutiert wird. Das ist total super. Unter anderem dafür ist die Seite ja da. Es gibt aber so bestimmte Themen, über die sich dann auch immer wieder sehr leidenschaftlich gestritten und beschimpft wird. Und manchmal werden die Kommentare so ausfallend, dass wir uns dann in unserer Redaktionssitzung angucken und fragen, was ist da eigentlich los? D-Radio Wissen-Reporter Stefan Beuting hat da mal so ein paar Beispiele für uns.
Die Radio Wissen Facebook-User sind eigentlich super lieb.
Ihr habt interessante, weil relevante Themen. Wir mögen euch. Macht weiter so.
So ein Programm wie das der D-Radio-Sender muss man aber schon loben. Und das ständig.
Aber manchmal kippt die Stimmung. Zum Beispiel, wenn es vegan wird.
Ich hatte eine ernsthafte Frage gestellt und valide Antworten erwartet. Nicht möglich?
Wo war denn die Frage? Du hast eine Aussage gemacht.
Eben, es wird nicht hinterfragt. Es gibt keine Bilanz.
Was faselst du?
Vegan leben heißt auch, vegane Kleidung zu tragen. Das war das Thema und die Frage ganz schlicht, kann das gut aussehen? Doch auf einmal wird's persönlich.
Mir kommen die Tränen. Veganismus fördert unkontrolliertes Mundwinkelzucken.
Falsch. Das Hirn steuert die Nerven. Deine Symptome kommen vermutlich vom religiösen Aaskonsum.
Drei Dinge passieren. Zuerst das Thema vegane Mode, das tritt in den Hintergrund. Dafür wird es dann als nächstes grundsätzlich und dann persönlich. Das gleiche Spiel beim Thema Flüchtlinge.
Sandra Schmidt, deine Gülle kann man sich echt nicht durchlesen. Und feier doch ein Fest woanders, wenn du Kriminelle empfangen willst. Geh nach Syrien oder Afrika.
Unser Thema war Flüchtlinge und Gastfreundschaft. Und auf Facebook hatten wir einen Gast in der Diskussion, Sossi. Sossi hat türkische Wurzeln und in ihrem Post vorgeschlagen, Rassismus nicht zu ernst zu nehmen. Dem Ganzen, ja, mit Humor zu begegnen. Gute Idee?
Propagandascheiße. Jeder hetzt gegen jeden. Arschlöcher gibt's überall.
Die wollen uns unsere Köpfe abschneiden.
Gerade ist es noch eine Diskussion. Im nächsten Moment Streit.
Ja, es gibt natürlich Themen, die prädestiniert dafür sind, dass es hinterher dann irgendwie auch heftig diskutiert wird. Das ist meistens Religion. Das sind politische Überzeugungen. Pegida jetzt als jüngstes Beispiel, aber auch Ernährung. Vegane Ernährung ist auch so ein klassisches Beispiel, wo sich die Fronten die Köpfe einhauen.
Valentin Meyer ist D-Radio Wissen Social Media Redakteur. Seine Erfahrung? Es sind immer ähnliche Muster bei ähnlichen Themen.
Also persönliche Beleidigungen, sowas wie Dummkopf, Arschloch, Vollidiot, geht gar nicht. Meistens weise ich dann darauf hin, dass hier ein gewisses Niveau einzuhalten ist. Wenn es dann weitergeht, dann werden solche Kommentare auch schon mal gelöscht.
Sandra Schmidt, selten einen solchen geistigen Dünnschiss gelesen.
Aber mal ehrlich, muss das sein? Sind da wirklich die inhaltlichen Differenzen so groß, dass es unbedingt persönlich und verletzend werden muss? Das bringt doch nichts. Also hier, liebe User, zumindest wenn ihr euch bei uns rumtreibt, werdet mal nicht zu Hatern. Benehmt euch. Und wie? Ganz einfach, indem ihr folgende drei Regeln beherzigt. Erstens. So handeln, als ob der Gesprächspartner direkt vor dir steht. Im Netz wächst die räumliche Distanz und die persönliche. Das wirkt auf manche User wie Schnappes, ist enthemmt. Es hagelt scharfe Urteile, Beleidigungen, unfaire Vorwürfe. Die wichtigste Regel lautet, bleib mal höflich und tolerant und vor allem bereit für Kompromisse. Überleg dir einfach, der andere steht direkt vor dir und dann stimmt in der Regel auch dein Ton im Netz. Zweite Regel, das Internet verführt anscheinend zu Intoleranz und schneller Empörung. Ist ja klar, auf den sozialen Netzwerken hat jeder eine Meinung. Wenn du die offensiv vertrittst, findest du auch schnell Unterstützung. Aber hey, denk dran, deine Meinung ist ja nur eine unter vielen. Bleib freundlich, übe Toleranz und akzeptiere auch abweichende Meinungen. Und drittens, wenn du selbst angegriffen wirst, nichts überstürzen, sondern erstmal Ruhe bewahren, emotionale Distanz schaffen. Am besten kurz vorm Rechner aufstehen, vielleicht 10 Minuten die Radio Wissen hören und dann entspannt antworten oder du nimmst dir direkt ein Beispiel an Sossi.
Diskutieren bringt nichts, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn möglich, dann einen frechen und humorvollen Kommentar abgeben, um dem Rassisten zu zeigen, dass man ihn nicht ernst nimmt und von dannen ziehen. Vor allem aber nicht drüber aufregen. Das macht nur Falten.
Tja, wenn das mal so einfach wäre. Stefan Beuting war das hier mit ein paar Tipps, wie wir Streithähnen im Netz begegnen können. Es gibt da ja viele Wege und Kanäle, über die wir uns streiten können. Früher, da hat man sich vor allem von Angesicht zu Angesicht gestritten oder am Telefon natürlich. Das ist besonders fies, wenn dann einer am Ende einfach den Hörer aufknallt und die Diskussion beendet. Man kann sich natürlich auch per Brief streiten und sich dann ganz genau überlegen, was man dem anderen so vor den Latz knallt. Das ist vielleicht noch die reflektierteste Form des Streits im Netz allerdings. Da geht es oft besonders schnell. Zack, binnen Sekunden ist ein verletzender Kommentar rausgehauen und genauso schnell dann auch auf dem Bildschirm der anderen. Wir haben euch das ja hier gerade sehr schön an unserer eigenen Die Radio Wissen Facebook-Seite illustriert. Nils Brüggen ist Medienwissenschaftler in München. Er hat unter anderem eine Studie über Konflikte und Streits in sozialen Netzwerken gemacht. Dafür hat er mit 61 13- bis 16-Jährigen gesprochen und sie nach ihrem Konfliktverhalten im Netz gefragt. Nils, hattest du dabei denn auch einen ähnlichen Eindruck wie ich? Wird im Netz oft viel heftiger und verletzender gestritten als im Alltag, wo wir uns normalerweise in die Augen gucken dabei?
Naja, die Beispiele, bei denen es dann heftiger ist, die werden halt gerne auch weiter gespült. Aber ganz interessant in der Studie, die wir mit Jugendlichen gemacht haben, ist, dass sie grundsätzlich eher auch interessiert sind, sich bei einer Streitsituation dann auch wieder, als wenn es einen Konflikt gibt, dann schnell wieder zu vertragen.
Was muss denn, fangen wir mal vorne an, was muss denn überhaupt passieren, damit es in sozialen Netzwerken zu einem Konflikt oder zu einem Streit kommt?
Also ein ganz häufiger Ausgangspunkt, den die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, geschildert haben, sind Missverständnisse. Und zwar da interessanterweise mit den Freunden von Freunden, also so in dem erweiterten Freundeskreis. Und da kommt es wohl relativ schnell zu Missverständnissen, wenn ein Kommentar gepostet wird, vielleicht zu einem Bild oder so weiter, und dass dann unter den Freunden der Freunde ein Konflikt entsteht.
Wie geht das dann weiter? Also welchen Verlauf nimmt dann so ein Streit?
Das kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Also haben die Jugendlichen insgesamt eher immer gesagt, dass sie versuchen, einen Streit dann auch schnell zu klären oder zu lösen. Zumindest wenn es von Missverständnissen ausgegangen ist. Es gibt natürlich auch die Situation, dass man richtig mit jemandem anderer Meinung ist. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das wieder zu klären. Und da entweder im Netz das zu machen oder wenn es eben tatsächlich was persönlich Verletzendes ist, versuchen die Jugendlichen anscheinend oft auch den Weg aus dem Netz raus und dann jemanden direkt zu treffen.
Wie könnte man denn so einen Streit dann im Netz selbst wieder klären?
Da gibt es unterschiedliche Varianten. Das Netz stellt ja irgendwie einen reichen Fundus bereit an Bildern oder Liedern, die man auswählen kann, um der Person zu zeigen, hey, das war nicht so gemeint und ich kenne dich doch eigentlich und weiß, welche Musik du gerne magst, suche ein besonderes Stück aus und schick dir das in einer direkten Nachricht, um dir zu zeigen, hey, war nicht so gemeint und ich möchte mich entschuldigen sozusagen. Aber wie gesagt, eigentlich formulieren die Jugendlichen hauptsächlich eine Entschuldigung face-to-face. Das ist die, die mehr erzählt.
Was hast du denn für Erfahrungen gemacht in deiner Studie, was die Unterschiede angeht zwischen einem Konflikt, der im Netz ausgetragen wird, und einem, der dann wirklich face-to-face stattfindet?
Also ein Unterschied, der ganz offenkundig ist, ist, dass es, dass man sich nicht direkt sieht. Also man kann nicht sehen, wie eine Äußerung bei dem anderen ankommt und kann nicht sofort reagieren, sondern man muss auf die Reaktion des anderen abwarten und schauen. Und dann kann man gegebenenfalls erst erkennen, dass irgendwie ein Missverständnis entstanden ist und dann Streit sich entwickelt oder ein Konflikt entstanden ist. Das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass das Ganze meistens sehr schriftlich passiert, also über Kommentare oder in Chats, und damit relativ fixiert ist und sozusagen irgendwie ein bisschen gewichtiger daherkommt. Und dann ist ein weiterer Punkt, der damit zusammenhängt, dass es eben auch ganz andere Leute sehen können. Also es bleibt nicht nur irgendwie in einem Raum, sondern es können eben in vielen Fällen, gerade so bei Facebook ist es häufig so, dass es nicht nur die Freunde, also so die engeren Freunde sehen können, sondern auch die Freunde der Freunde. Und damit sind es gleich relativ große Gruppen, die das dann vielleicht auch kommentieren und dadurch dann weiter anheizen. Auch wenn die es gar nicht so meinen, sondern wenn die eigentlich was klären wollen oder zur Klärung beitragen, kann das dennoch dazu führen, dass es noch weitere Kreise zieht.
Und es führt dann auch dazu, dass Konflikte im Netz wahrscheinlich viel schneller eskalieren, oder?
Da können so Dynamiken entstehen, dass eben Leute meinen, ich will helfend eingreifen, aber dadurch so Lagerbildungen entstehen und die sich dann eigentlich verhärten und das schwieriger wieder aufzulösen ist. Das kann sein, dass sowas entsteht, ja.
Du hast vorhin gesagt, der Ausgangspunkt für einen Streit im Netz ist ganz häufig ein Missverständnis. Heißt das, dass viele Streits, die im Netz ausgetragen werden, eigentlich gar keinen vernünftigen Grund haben?
Es fällt mir jetzt immer schwer, sozusagen das so ganz allgemein zu formulieren. Also ich nehme schon an, dass es auch Gründe gibt für Auseinandersetzungen. Aber die Jugendlichen, mit denen wir gesprochen haben, wir haben schon deutlich gesagt, dass es häufig Missverständnisse sind, die eben dadurch entstanden sind, dass ein Kommentar und häufig eben auch ein Spaß falsch verstanden wurde. Und was im Spaß geäußert war, dann eben nicht so angekommen ist oder eben eine Grenze verletzt hat, bei dem, an den es gerichtet war, und der dann eben stärker reagiert hat und dann eben erst deutlich wurde, hier ist jetzt gerade ein Konflikt entstanden und dann musste man damit umgehen.
Würdest du denn von einer Streitkultur sprechen in den sozialen Netzwerken oder fehlt die Kultur noch ein bisschen?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Kultur fehlt, sondern Streite können eben dann auch auftreten, wenn es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wo Grenzen sind, was noch als Spaß okay ist oder was eben nicht mehr in Ordnung ist. Und dadurch entstehen dann eben, wie gesagt, so Streite, und dadurch hat die Kultur natürlich spielt eine Rolle. Ob es jetzt eine ganz eigenständige Streitkultur gibt, das würde ich jetzt eher so ein bisschen bezweifeln, weil häufig war das, was die Jugendlichen gesagt haben, was eben so als Strategien funktioniert, bloßstellen oder beleidigen oder provozieren. Jetzt, wenn wir an die Sachen denken, was man machen kann, wenn man Streit eskalieren lassen will, dann sind es ganz ähnliche Dinge, die eben auch offline genutzt werden können.
Sagt der Medienwissenschaftler Nils Brüggen aus München, der eine Studie zu Konflikten in sozialen Netzwerken gemacht hat. Kommunizieren, reden, Ich-Botschaften aussenden, das sind alles die Helfer auf dem Weg zu einer Klärung, hat uns vorhin die Mediatorin Andrea Wegner-Katzenstein erklärt. Das kann man jetzt aber vermutlich den Hatern im Netz 100-mal erzählen und der Hass wird nicht weniger. Ich habe vor ein paar Tagen mal ein Interview zu dem Thema gehört mit Sascha Lobo, dem Blogger, das eigentlich ganz gut passt. Der meint nämlich, dass da noch ein ziemlich langer zivilisatorischer Prozess vor uns liegt, bis wir gelernt haben, ordentlich im Netz zu kommunizieren und zu diskutieren. Jetzt befinden wir uns wohl noch in der Steinzeit. Vielleicht sind wir schon einen Schritt weiter, weil zumindest so viele Shitstorms durchs Land gezogen sind, dass wir uns zumindest schon mal Gedanken drüber machen, wie wir mit den digitalen Herausforderungen umgehen sollten. Bei mir bleibt trotzdem immer noch das große Fragezeichen: Was tun, wenn der digitale Zoff entgleitet, wenn aus zynischen Kommentaren böswillige Beleidigungen werden. Und Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion ist für diesen Fall jetzt mit einem Notfallkoffer ins Studio gekommen. Nail, was kann man denn machen, wenn man im Netz beleidigt wird?
Also das Allerwichtigste am Anfang ist erstmal alles sichern, was man da eigentlich gesehen hat und gelesen hat über sich. Das heißt, wir sichern uns die Seite mit einem Screenshot, man kann sie auch ausdrucken und wer weiß, wie es geht, der kann noch versuchen, die IP-Adresse des Computers zu ermitteln, von dem aus diese Beleidigung ins Netz gestellt wurden. Anleitungen dazu, wie es funktioniert, kann man im Netz ganz einfach finden. Ja, und dann als nächstes ist dann die Frage, was ist eigentlich genau passiert? Bin ich beleidigt worden oder verleumdet worden?
Okay. Was ist der Unterschied?
Ja, Beleidigung dürfte relativ klar sein, was das ist. Wenn mich jemand mit einem üblen Schimpfwort benennt, so, ne, du Arschloch, aber auch schon so ein Hornochse, das ist auch schon strafbar. Bei einer Beleidigung läuft das ein bisschen perfider ab.
Verleumdung.
Ja? Bei der Verleumdung. Mhm. Da werden dann zum Beispiel so private Details aus meinem Leben in die Öffentlichkeit hinaus posaunt, zum Beispiel, dass ich irgendwie eine Krankheit habe oder hatte, also dann wird meine Intims- und Privatsphäre verletzt oder auch so eine Sache, dass wenn man erzählt, ich habe meinen Führerschein mal verloren und wenn man mich dann halt über die Suchmaschinen finden kann. Ja, und da ist eigentlich nun egal, ob man mich mit einer Beleidigung oder mit einer Verleumdung verletzt hat, beides ist strafbar und gar nicht billig und dasselbe gilt natürlich auch für üble Nachrede oder Hetze.
Wie hoch sind da die Bußgelder so?
Ich habe mal so ein paar Beispiele im Netz gefunden. Zum Beispiel ist mal jemand bei eBay als Spaßbieter beurteilt worden und der hat sich dagegen gewehrt und dem wurden dann 3.000 Euro Bußgeld zugesprochen.
Wow.
Ja, die Gerichte, die setzen die Bußgelder für Beleidigungen im Internet in der Regel sogar noch viel höher als für Beleidigungen im normalen Alltag. Auch ganz logisch, denn im Netz bekommen das ja viel mehr Menschen mit. Es ist ja immer wieder aufrufbar über die Suchmaschinen. Mhm. Der Spaßbieter, das war noch relativ harmlos. Wenn man mich im Netz namentlich mit üblen Schimpfwörtern beschimpft, dann können sogar Freiheitsstrafen drohen.
Okay, also wenn wir jetzt mal abgecheckt haben, dass wir beleidigt wurden, wenn wir den Vorfall auf der Festplatte gesichert haben, im Fall, dass jemand das dann später einfach wieder löscht, was mache ich denn dann? Also geh zur Polizei?
Ja, du kannst zur Polizei gehen oder kannst auch direkt dich an einen Anwalt wenden. Ja, und gleichzeitig sollte man dann auch dafür sorgen, dass die Beleidigung aus dem Netz verschwindet. In so einem Fall von, wenn es bei Facebook ist, den User direkt auffordern, das zu löschen. Wenn der nicht reagiert, kannst du dich an die Betreiber wenden, also auch dann an Facebook. Spätestens dann muss es gelöscht werden, da ist die Rechtslage ziemlich klar. Aber trotzdem wird das nur relativ selten gemacht und ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass das Bewusstsein irgendwie dafür fehlt. Das Gefühl, dass man sich wirklich dagegen wehren kann, auch für nicht die allerschlimmsten Beleidigungen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele sich auch gar nicht so im Klaren darüber sind, wer das dann eigentlich dann am Ende dann bezahlen wird oder ob ich da auf Kosten sitzen bleibe, auf Anwaltskosten oder Prozesskosten.
Ja, gute Frage. Wie ist das denn geregelt?
Also wenn man dann Recht bekommt, dann muss natürlich der Verurteilte die Kosten zahlen. Aber diese erste Abmahnung, also das, was dann mein Anwalt als Schreiben dann aufsetzt, eine Abmahnung an den jeweiligen Verfasser der Beleidigung, dafür muss ich als Klagender erstmal bezahlen. Es gibt also manche Rechtsschutzversicherungen, die übernehmen diese Kosten, aber wer hat schon eine Rechtsschutzversicherung? Also ich nicht.
Sollte man haben, glaube ich.
Denke mir auch so. Es wird sich mittlerweile, glaube ich, schon lohnen, was uns dann noch im Netz so bevorstehen wird.
Dann weiß ich jetzt, was ich machen kann, wenn ich beleidigt werde im Netz. Aber so unangenehm kann es ja auch schon mehr werden, wenn ich es bei anderen mitkriege. Also wenn andere ganz unfair beleidigt werden, nichts dagegen tun, vielleicht auch nichts dagegen tun können. Kann man da irgendwie eingreifen?
Du kannst dich natürlich, wenn du den Menschen kennst oder irgendwie einen Kontakt zu ihm aufnehmen kannst, kannst du natürlich ermutigen. Im Bereich von rassistischen Beleidigungen kann man sich an die Seite beispielsweise Netz gegen Nazis wenden. Da kann man Fälle melden und die werden dann dort gesammelt und weiter bearbeitet und vielleicht können die dem einen oder anderen auch noch einen Tipp geben, wie man sich dann noch weiter zu verhalten hat. Und ich habe noch eine interessante Sache noch vorhin von einer Kollegin noch erzählt bekommen und zwar gibt es noch die Amadeo Antonio Stiftung und die veranstalten Seminare demnächst im September, November, Dezember für junge Menschen, die sich genau in dem Bereich engagieren wollen, die sich dafür einsetzen wollen, dass es im Netz weniger rassistische Hetze gegen Flüchtlinge gibt, sexistische Äußerungen. Da wird es dann ab September Workshops in Berlin geben. Die suchen, was stand da in der Beschreibung, Menschen zwischen 13 und 27. Also wer sich engagieren will, so im Sinne auch von Til Schweiger, mit dem sind wir ja eingestiegen am Anfang der Sendung, ja, der wäre da bei der Amadeo-Antonio-Stiftung mit dem Workshops gut aufgehoben.
Zivilcourage im Netz sozusagen. Genau. Nal Al-Saidi war das aus der D-Radio-Wissen-Redaktion über Streits oder vielmehr ja Hasskommentare im Netz und was wir gegen sie tun können. Das war die Redaktionskonferenz. Wenn es jetzt also das nächste Mal kracht oder ihr das Krachen schon von weitem hört, dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Wir haben heute richtig streiten gelernt. Damit wünsche ich euch einen guten Abend, hoffentlich ohne Krach. Ich bin Karline Thürhoff und sage bis morgen. Macht's gut.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.